Hallo, hier ist BibleTunes mit der Themenstaffel Christ und Politik. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis. BibleTunes ist politisch neutral. Wir sprechen keinerlei Empfehlung aus, außer vielleicht, Christen gehören in die Politik. Wir wollen zum Nachdenken und zum Dialog anregen. Viel Freude bei der heutigen Episode. Heute im Interview Jonas Hoffmann mit Melina Lörracher zum Thema Macht. Jonas, du hast vorhin gesagt, Macht ist fluide. Erzähl mal ein bisschen mehr dazu.
Erstmal ein bisschen Macht. Also wenn wir über Politik reden, ist ja klar, da geht es um Macht. Und das ist ja das Tolle, wenn wir das in der Demokratie, dass man irgendwie nicht deswegen Macht bekommt, weil man irgendwie in der richtigen Familie geboren ist oder weil man besonders reich ist oder so, sondern weil in der Theorie die meisten Menschen sagen, hey, das ist unsere Frau, unser Mann, die soll Macht haben. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wenn man in Bezug auf Politik, aber auch auf Kirche weil, oder Familie oder alle möglichen Bereiche mal überhaupt nur ist, was ist Macht überhaupt? Und bei Macht, das ist das Spannende, es gibt kein anderes Wort dafür. Also es gibt im Deutschen für alles Mögliche irgendwie ganz viele Begriffe für das Gleiche, aber Macht ist wirklich ein einzelnes Wort und dieses Begriff ist total negativ besetzt. Also wenn ich jetzt sage, lass uns mal über Macht reden, das habe ich jetzt noch nicht geoffen, wenn man sagt irgendwie, lass uns mal über Theologie reden, über Politik oder so, das ist so nah. Also lass uns mal über Macht reden, das habe ich jetzt selber noch nie erlebt, weiß nicht.
Das ist mir auch noch nicht vorgekommen.
Und deswegen ist es, habe ich gemerkt, das ist richtig schwierig zu beschreiben. Und erstmal Definition, was Macht überhaupt ist, das ist wichtig. Macht beschreibt den Handlungsraum von Menschen und Organisationen, er umfasst die definierte und zugestandenen Handlungsraum und auch den nicht zugestandenen Handlungsraum. Also Macht ist alles, was ich machen kann, was ich darf und was ich nicht darf. Und darüber auch mal zu sprechen und zu diskutieren und wie funktioniert eben Macht. Macht ist nämlich einerseits wirklich fluide, aber sie gibt auch in unterschiedlichen Formen, sie wird verteilt, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten dafür. Das finde ich total wichtig und spannend.
Du hast vorhin ein bisschen anklingen lassen, dass es unterschiedliche Arten oder Formen der Macht gibt und dass es auch ein Thema ist, was dich sehr beschäftigt und ja einfach ein Herzensthema von dir. Nimm uns da mal ein bisschen mit rein.
Genau, also ich habe so ein bisschen angeteasert im Gespräch. Also wie funktioniert Macht erstmal? Macht strebt zu 100%. Also es gibt irgendwie, ich habe eine Gruppe von Menschen und Macht hat 100% und die Macht ist so verteilt. Jetzt geht eine Person raus, dann gibt es ein Vakuum und dieses strebt dann wieder zu 100%. Es kann sein, dass es wunderbar easy geht. Ah ja, okay, du nimmst jetzt die Verantwortung, passt. Aber es kann sein, dass es in so einem Moment dann auch zum Konflikt kommt. Ja? Wer darf das jetzt, was der andere übrig gelassen hat? Und dann gibt es einen Konflikt und dann strebt es wieder so zu 100%. Das Gleiche hat eine Gruppe, es kommt eine neue Person dazu, die möchte auch Macht haben in irgendeiner Form. Das heißt, alle müssen ein bisschen was abgeben. Das kann auch zu Konflikten führen, kann auch ganz easy sein, aber irgendwann settelt sich's nach, also wieder ungefähr zu 100%. Also es ist nie 100%, aber es so strebt zu 100%. Dann Macht ist eine Ebene, die gibt es in jeder Beziehung, in jeder Gruppe. Also es gibt keine Beziehung, keine Struktur, keine Gemeinde, keine Partei, keine Politik, kein gar nichts, wo es keine Machtstruktur in dem Sinne gibt. Und jetzt gibt es zwei Formen, wie ich Macht haben kann. Das eine ist erstmal durch Position. Ich bin jetzt hier gewählter Abgeordneter. Du bist hier Moderatorin, sonst irgendwas, das ist deine Position und daraus ergibt sich irgendeine Form von Macht. Und das andere ist, mache ich in der Summa summarum, persönliche Autorität, die man hat. Das kann sein, weil man gut sprechen kann, weil man viel gelesen hat, gut gebildet ist, attraktiv ist, vielleicht auch Geld hat, so, wo man ein bisschen, alles, was nur so persönlich macht. Und diese zwei Elemente, über die kann ich Macht ausüben. Dann ist Macht fluide. Haben wir vorher schon gesagt, ich kann plötzlich ganz viel Macht haben, die andere Person macht Schnips und zack, habe ich gar keine mehr. So, das ist alles immer irgendwie im Fluss. Egal, ob das jetzt eine harte Machtstruktur oder ist eine weiche. Und dann gibt es noch harte Macht, habe ich vorher gesagt, ich darf für Gesetze entscheiden. Dafür bin ich gewählt, das ist verbrieftes Recht, dafür wird die Polizei kämpfen, dass ich das darf. Das ist richtig krass. Aber damit kommt ja natürlich noch viel weiche Macht einher. Zum Beispiel darf ich heute hier sitzen. Ihr hättet nicht sagen müssen, ich konnte euch nicht dazu zwingen, dass ich hier mit euch sprechen darf, sondern irgendwie, okay, damit kommt so weiche Macht einher, Dinge, die man machen kann, obwohl man dafür jetzt gar nicht direkt gewählt ist. Und dann gibt es einen Unterschied, und der ist auch noch wichtig, Gestaltungsmacht und Verhinderungsmacht. Das sind nämlich zwei unterschiedliche Formen auch nochmal von Macht. Es ist viel schwieriger, was Neues zu machen, als etwas, was besteht, zu schützen oder zu verhindern, das verändert. Also da man braucht viel mehr Macht, um was Neues zu schaffen, was zu verändern, als zu sagen, nee, es bleibt so, wie es ist. Und das ist so ein bisschen, wie Macht im Groben funktioniert. Das ist ein bisschen kompliziert, aber nicht ultra kompliziert. Ja. aber das hilft mir, und gerade wenn ich mit vielen Menschen auch rede, die irgendwie strugglen in dem Bereich, erstmal so ein bisschen zu analysieren, hey, was ist Macht überhaupt? Wie funktioniert es? Und wie können wir damit umgehen? Und das ist so ein bisschen... Erstmal, so ist es strukturiert.
Ja, okay, erstmal Definitionsfragen genau. Hier, das ist sehr gut.
Und da redet ja keiner drüber.
Richtig.
Das ist nicht so, dafür ist es nicht so komplex.
Und merkst du, wenn du das dann ansprichst, das Thema, in irgendwelchen Kontexten, dass die Leute dann dabei sind, interessiert oder dass sie sich ausklinken wollen?
Also erstmal, wenn ich den Begriff nenne, und das mache ich mal, ist es eine Provokation voll. Weil natürlich die meisten Menschen, wenn sie erstmal Macht hören, sagen, oh, das ist böse, ich will damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich will nicht Macht über Menschen haben, so. Aber sie wollen auch nicht ohnmächtig sein. So, deswegen ist das so ein Konflikt, so. Und wenn ich das dann manchmal auch bewusst anspreche, dann sind Leute, es ist oft erstmal so eine Gegenreaktion. Und diese Definition und dieses Sachliche mit Auseinandersetzen, das löst dann bei den allermeisten Menschen totales Interesse aus. Mhm. Weil man merkt, ah, okay, da kommt jetzt nochmal was dazu, was irgendwie nicht ist. Und dann merke ich natürlich, manchmal bleibt es einfach nur bei der Provokation dann hängen und dann ist es dann auch irgendwie vorbei. Und bei anderen kommen dann oft ganz spannende Gespräche. Und dann kommt natürlich immer im Anschluss dazu Erfahrung, wo Macht missbraucht wurde.
Sicher.
So, weil das erkennt natürlich auch jeder.
Ja, definitiv. In Markus 10 in der Bibel heißt es, ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker niederhalten und ihre Mächtigen ihre Macht über sie missbrauchen. Aber so ist es nicht unter euch, sondern wer groß sein will unter euch, soll euer Diener sein. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Wie ist dieser Vers oder diese Gedanken aus der Bibel, wie hat das einen Einfluss auf dein Machtverständnis, gerade auch im Bereich Politik?
Der Vers in Darmfind, dass es erstmal darum geht, eben nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. So, das ist ja schon mal ein demokratisches Grundprinzip, das beschrieben wird, ohne dass Markus das wahrscheinlich oder der Schreiber des Evangeliums das so implizit hat. Aber es darum geht, dass es zu dienen. Es geht nicht um mich. Es geht, wenn Menschen mir Respekt zollen, dann muss ich mir immer klar machen oder mache ich mir immer klar, hey, da geht es nicht um mich, sondern es geht um mein Amt. Respekt vom Amt. Das finde ich auch was Gutes und Wichtiges. Hat manchmal, ist nicht so modern, aber wenn jemand Verantwortung bekommen hat, weil er Bürgermeister, Bürgermeisterin geworden ist, weil er sonst irgendwas ist, dann ist es gut, dass man so einen gewissen Respekt dafür hat. Das hat nichts zu tun, dass er jetzt ein besserer Mensch ist, aber er hat jetzt irgendwie Verantwortung. Oder auch in der Kirche, wenn jemand gewählt worden ist als Ältestin, als Ältester oder sonst irgendwas, dann geht es auch mit einer gewissen Form Respekt einher. Und das, glaube ich, in dieser Doppelfunktion, das macht Sinn, einerseits als jemand, der Macht hat, und das bin ich auf jeden Fall, zu wissen, hey, es geht ja nicht um mich, sondern es geht um meinen Auftrag, es geht ums Dienen. Und auf der anderen Seite eben auch zu sagen, hey, okay, ich begegne dem auch mit einem gewissen Respekt.
Ja, und wie gehst du denn mit diesem Gefühl um, du hast jetzt gerade Einfluss, du hast jetzt die Möglichkeit, was zu gestalten, was zu entscheiden, du repräsentierst ganz viele Menschen. Wie gehst du damit um, auch mit der Spannung, mit der Verantwortung? Schläfst du nachts gut? Ist das etwas, was dich umtreibt? Oder wie hast du gelernt, auch damit umzugehen?
Also ich glaube, wenn das einen nicht umtreibt, dann ist man emotional tot. das natürlich treibt das rum. Und Macht geht es ja auch nicht nur um das, was man entscheidet und was man tut, sondern ja oft, oder das ist das, was mich viel eher rumtreibt, hey, könnte ich nicht noch? So, oder hätte ich nicht noch das machen müssen? Also Macht ist ja auch, oder Machtmissbrauch auf einer Stelle ist in den meisten Fällen etwas, dass jemand etwas nicht getan hat. So, und deswegen, das treibt mich oft rum. Ist jetzt in den ganz, also das ist für mich bisher noch nicht ein großes Thema gewesen, wenn es jetzt wirklich klar, okay, hier gibt es jetzt einen Gesetzentwurf, darüber muss ich jetzt entscheiden. Das ist auch meine harte Macht. Was das ist, kommen wir vielleicht gerade nochmal dazu. bin ich jetzt dafür, enthalte ich mich oder bin ich dagegen? Und wenn ich so einen Abwägungsprozess gehabt habe und dann eine Entscheidung getroffen, das hat mich selten jetzt nicht schlafen lassen, sondern sind eher die anderen Faktoren drumherum. Okay, bin ich mit der Person gut umgegangen? Hätte ich der Person irgendwie vielleicht doch irgendwie noch helfen können, obwohl es irgendwie nicht möglich war? Oder so Fragen, das treibt einen um.
Und ich kann mir vorstellen, das geht ja uns allen so. Wie du sagst, Machtgefüge gibt es ja überall in der Gesellschaft und jeder von uns hat damit zu tun. Genauso auch mit diesen Fragen, habe ich jetzt genug getan? War ich richtig? Habe ich mich richtig verhalten mit der Person? Was würdest du da einfach als Rat vielleicht an uns weitergeben? Du sagst, so gehe ich damit um.
Zum ersten Mal eben, habe ich vorher gesagt, so ein bisschen klar machen, was Macht eben überhaupt ist. Habe ich und sich die Frage stellen, okay, habe ich die Möglichkeit, das zu verändern, und zwar einerseits so, sag ich mal, so theoretisch und dann auch ganz praktisch. Also meine Macht ist begrenzt durch Gesetz an ganz, ganz vielen Stellen. Meine Macht ist dadurch begrenzt, dass ich in der Opposition bin und nicht Teil der Regierung. Meine Macht ist begrenzt dadurch, dass ich auch 24 Stunden Zeit habe. Also wie ist es begrenzt? Und damit irgendwie zu reflektieren, okay, gehe ich da mit der Macht, die ich habe, gut um und bewege ich mich da in Grenzen. Aber ganz wichtig bei Macht ist, dass es immer Grenzen auch von außen gibt. Unbegrenzte Macht ist ganz gefährlich und führt, aus meiner Beobachtung, eigentlich immer in eine Katastrophe.
Und wenn du jetzt an eine Situation vielleicht denkst, ohne sie nennen zu müssen, wo du weißt, da hast du jetzt genau nicht das ausführen können oder nicht ausführen wollen oder es ist dir nicht so bewusst gewesen und du spürst, das war jetzt wirklich nicht in Ordnung. Und es tut dir leid und du hast da vielleicht auch wirklich Reue. Wie gehst du damit um?
Was mir immer wieder mal passiert ist, dass ich mich selber in meiner Rolle noch nicht so ganz verstehe. Ich komme eben, war jetzt jemand, der jetzt nicht irgendwie immer viel Beachtung bekommen hat oder mein Grundgefühl war jetzt nicht, dass andere Leute meine Meinung total ernst nehmen. Und deswegen habe ich natürlich das auch so entwickelt, Druck aufzubauen oder rhetorisch viel zu machen. Und jetzt merke ich halt manchmal, dass ich in meiner Rolle heute, wo vielleicht der eine oder andere sagt, oh, der ist Abgeordneter oder so, das gar nicht check und quasi mit der gleichen Wucht vielleicht auch in eine Diskussion gehe und dann danach merke, oh, ich habe den komplett an die Wand gedrückt und das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte in Anführungszeichen einfach nur meinen Punkt klar machen. Und das ist so ein typisches Beispiel. Und ich bin mir auch meiner Gänze, meiner rhetorischen Macht in Anführungszeichen nicht in jeder Situation bewusst und damit kommt es vor, dass ich dann vor allem auch jetzt Menschen in meinem Umfeld ungerecht behandle.
Ja, und wie bekommst du das dann gespiegelt? Wie realisierst du das? Also zum einen habe ich gehört, du denkst darüber nach oder du merkst auch, wie die Reaktion so ist. Aber gibt es auch Leute, die dir helfen, deine Grenzen zu wahren und zu erkennen?
Also merken tut man das unterschiedlich. Das eine natürlich auf die Reaktion des Gegenübers, wenn sie einfach still wird und dann denkt, scheiße, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Oder auch also wirklich offene Verletzungsanzeichen. So. Und dann versuche ich das zu kitten und rückwärts und so, aber es geht dann manchmal auch nicht. Die größte Korrektur an der Stelle, wenn meine Frau das mitkriegt, das kommt dann in aller Härte so zurück. Und ich versuche da auch eine Learning irgendwie hinzukriegen, weil das ist mein Anspruch, eben Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, egal wie rhetorisch geschult, fachlich ausgebildet oder so das Gegenüber ist. Und das ist mein Anspruch, das zu machen. Und wenn es dann nicht klappt, dann ist es ärgerlich.
Ja, und wenn man über Macht und Politik nachdenkt, oft gibt es dieses Ohnmachtsgefühl, wenn man so in der Gesellschaft sich mal umhört, wird sehr viel auch geschimpft und sehr viel auch sich beschwert und man hat das Gefühl, ich kann ja eh nichts machen, es wird ja eh alles über meinen Kopf hinweg entschieden. Hast du da vielleicht ein paar Worte zu, Gedanken zu diesem Ohnmachtsgefühl in der Gesellschaft?
Das ist, glaube ich, ein total wichtiges Gefühl, was auch eben dazu kommt, dass man ja nicht über Macht reden kann, aber das Gefühl von Ohnmacht, das kennt jeder und das ist unangenehmst. Und das sorgt für Panik, das sorgt für ein großes Misstrauen gegen allen anderen, irgendwie im Umfeld, dem man es verspürt. Und das ist ja in allen Systemen so. Also sei es jetzt eben in der Politik als großes Ganzes, in der Gemeinde, wenn ich das Gefühl habe, hey, ich als ein Mitglied kann hier sowieso nichts und da gibt es irgendwie die Person, die sagt an und ich finde es aber schwierig. Oder auch im kleinsten System in Freundschaften oder Familien, wo man merkt, okay, werd ja so an die Wand gedrückt, dass ich hier mich nicht bewegen kann. Und ich glaube, auch Menschen, die sich ohnmächtig fühlen, ist es auch mal im ersten Moment zu überlegen, okay, wie ist hier Macht eigentlich verteilt? Vorher auch gesagt, eben es funktioniert unterschiedlich, Macht ist irgendwie immer verteilt. In jedem System und gerade auch in so einer 1-1, auch jetzt, wir haben auch eine Machtebene hier gerade im Raum. Ich habe keine Ahnung, was du fragst, ich muss darauf reagieren und du weißt nicht, was ich antworte, du musst auch darauf reagieren. Und wenn die Macht halt wahnsinnig ungerecht verteilt ist, kann ich mir Tricks überlegen, wie ich sie umbaue. Ja? Und das gilt, glaube ich, auch Menschen zu empowern, wenn sie das Gefühl haben, sie sind ohnmächtig. Und das ist, glaube ich, auch in der Politik als Ganzes. Natürlich ist man nur einer von 84 Millionen Deutschen und einer von plus minus 11 Millionen Baden-Württembergern. Aber jeder Mensch hat in seinem Umfeld irgendwie Macht, die man gut einsetzen kann, wenn man damit verantwortungsvoll umgeht. Und empowern heißt ja ermächtigen. Ja? Ganz schwieriger Begriff in Deutschland auch, historisch. Aber ich glaube, das macht Sinn, den Leuten zuzusagen, hey, du bist Teil einer Demokratie. Du hast dein Wahlrecht und du hast das aktive Wahlrecht und das passive, also sich wählen zu lassen, Verantwortung zu übernehmen. Und darüber zu überlegen, okay, kann ich da was machen? Kann ich was in meiner Gemeinde machen? Kann ich was in meinem Umfeld machen? Wenn ich mich auch ärgere, okay, da gibt's ein Riesenproblem in der Straße, dass sie immer dreckig ist, kann ich mich empowern, mit anderen zusammen das Problem zu lösen? Deswegen, ich glaube, Punkt Nummer 1 ist Empowerment. Und das zweite ist zu gucken, okay, ist die Struktur. Und da wird es halt echt schwierig, weil gegen Machtstrukturen alleine ankämpfen, da hat man oft die Macht eben dazu nicht. Wie ist die Struktur? Und wenn die toxisch ist, kann ich sie verändern oder muss ich da raus?
Okay. Du hast auf deiner Webseite mich ein bisschen umgeschaut, hast du auch geschrieben, aus einer deiner Slogan, mehr Empathie wagen, begegnen, zuhören, verstehen und gemeinsam handeln. Dieses gemeinsam Handeln kommt natürlich, sticht da auch hervor. Wie bringst du das zusammen mit dem Thema Macht? Kann man gemeinsam hier auch handeln in der Gesellschaft und auch politisch?
Das war der Slogan des letzten Wahlkampfs und das muss ich ja überlegen, woher das kam. Das war so Hardcore-Corona-Zeit. Die Konflikte auf den Straßen waren da so schon sehr heftig und in jeder Familie wurde über Maßnahmen, die Corona ausgelöst hat, heftigst diskutiert. So war es bei mir, auf jeden Fall bei mir.
Bei mir auch, definitiv.
Und da war dieses mehr Empathie wagen. Also erstmal zu sagen, okay, ich versuche zumindest gedanklich und emotional verstehen, wo der andere herkommt, in welcher Situation er ist und warum er so tickt, wie er ist, um dann danach schon auch Handlungen daran anzuschließen. Ergo zu sagen, wir haben jetzt irgendwie vielleicht einen Konflikt, aber wir haben in dem Bereich vielleicht ein halbes Zusammenkommen. Was können wir mit diesem halben Zusammenkommen schon machen? Und das dann auch umsetzen. So, das gehört, finde ich, ebenso als Prozess, deswegen auch so diese Aneinanderreihung, was für mich dieses mehr Empathiewagen bedeutet, dazu. Und wenn wir in solche Prozesse kommen, dann glaube ich, bin ich echt überzeugt, wird's gut.
Wie erlebst du Macht im Landtag? Ist sie da eher verteilt? Ist sie konzentriert? Wie funktioniert das auch, wenn man jetzt an unsere Demokratie denkt?
Ich finde, in unserer Demokratie ist Macht echt ziemlich, ziemlich auf einem hohen Niveau verteilt und begrenzt und strukturiert. Das ist auch ein Grund, warum unsere Demokratie so kompliziert ist. Also erstmal habe ich natürlich die Machtverteilung von den Judikative, Exekutive und Legislative. Also ich habe Regierung, ich habe Parlament, ich habe Gerichte, die sich alle gegenseitig kontrollieren und den anderen Vorschriften machen dürfen, aber auch nur in gewissen Rahmenbedingungen, um es mal ganz so flach zu halten. Ich habe die Begrenzung auf Zeit. Alle 4 oder 5 Jahre muss gewählt werden. Jedes Amt ist immer, immer auf Zeit. Das heißt, da ist auch die Macht an der Stelle begrenzt. Und es ist auch sehr klar definiert, was eine Einzelperson machen darf und was nicht. Und da kommt dann noch die vierte Macht, die Presse und die Öffentlichkeit. Und das ist sehr wichtig dazu. Wenn dann halt in irgendeiner Form ein Machtmissbrauch stattfindet, ab irgendeinem Punkt dann die Öffentlichkeit da drauf springt und es in den meisten Fällen immer dann noch dazu führt, dass die Person weg ist. So. Und das das ist an sich von der Struktur her erstmal wahnsinnig gut und führt eben auch dazu, dass wir global gesehen mit einer der am besten funktionierenden Demokratien noch haben. Weil es meistens auch, wenn ich mal in andere Demokratien oder auch Staaten schaut, ein bisschen an den Stellen klemmt, okay, wie ist es verteilt? Im Einzelfall ist es immer noch oft schlimm, dass es dann doch nicht in der einen Stelle funktioniert oder so. Perfekte Machtsysteme gibt es halt auch nicht, aber ich glaube, in Deutschland ist es ziemlich gut strukturiert. Ich hätte auch noch ein paar Varianten, wo man es vielleicht ein bisschen besser machen könnte. Oder es gibt Probleme, sagen wir es mal so. Ja. Aber grundsätzlich ganz gut.
Okay. Gibt es Vorbilder, die du hast, vielleicht biblische Geschichten, biblische Personen oder auch so in deinem Leben, wo du sagst, die haben das richtig gut gemacht. Die sind mit der Macht, die sie bekommen haben, wirklich vorbildlich umgegangen, mit einer dienenden Haltung, ja, so wie du es dir vielleicht vorstellen könntest.
Mein Vorgänger. Also der Rainer Stickelberger, der war Justizminister hier in Baden-Württemberg, der war 20 Jahre hier Abgeordneter und der hat diesen Umgang damit und vor allem auch das Raus aus der Macht, das ist meistens ein sehr, sehr kritischer Punkt, unfassbar gut gemanagt. Das ist wirklich beeindruckend und geht heute auch mit der Macht, die er hat als Justizminister AD, auch total beeindruckend um. Also ich habe das Privileg, alle paar Wochen, paar Monate mit ihm auf einen Kaffee oder ein Mittagessen mich zu treffen und nochmal auszutauschen. Deswegen kriege ich es auch immer mit, wie das so ein bisschen bedeutet. Ich finde, der macht das echt grandios.
Kannst du da vielleicht ein, zwei Sachen nennen, wo du sagst, deswegen finde ich so grandios?
Jetzt ist so, wenn man auch Minister war oder so und man dann auch kein Amt mehr hat, hat man ja immer noch viel Aufmerksamkeit. Und das Gefühl, ich möchte trotzdem noch gestalten, obwohl ich nicht mehr dieses Amt hat. Und das ist schon ein Thema, das sieht man oft an SPD-Vorsitzenden, ehemaligen, dass sie irgendwie dann noch mal ein paar Jahre später sich groß zu Wort melden und einen Debattenbeitrag machen und so. Ich finde das nicht hilfreich, kann ich hier auch ganz offen sagen. Aber die Einzige, die das nicht macht, war Andrea Nahles, die einzige Frau, die es in Vergangenheit gab. Ja, so kann man mal überlegen, was das mit Frauen und Männern zu tun hat. Aber dass viele Männer, ich glaube, das kann man schon auch sagen, offen Probleme haben, da loszulassen. Und eben nicht sich immer einzumischen oder nicht irgendwie dann auch hintenrum zu versuchen, den Jungen noch mal ein bisschen zu steuern und irgendwie seine Punkte irgendwie durchzubringen. Ich habe noch nie einen Anruf von meinem Vorgänger bekommen, hey Jonas, du musst es so und so machen. Noch nie. Und wenn ich sage, hey, ich bräuchte Rat oder kannst du mir nicht sagen, wie ich es mache, dann sagt er, hey, das ist deins. Und ich sage, jetzt komm, Rainer, jetzt. Also man könnte es vielleicht so und so sehen, man könnte es aber auch so und so sehen und das macht vielleicht Sinn, das so und so zu tun, aber hey, es ist deine Verantwortung, es ist deins. Das ist wirklich beeindruckend, wie man aus so einer Rolle herauskommt. Ich glaube, das macht wirklich, das holt mich, finde ich, total beeindruckend.
Schön. Wenn wir jetzt einen Blick so in dein Christsein wieder reinwerfen dürfen, wie siehst du das in der Bibel? Wo siehst du da das Thema Macht und vielleicht da auch jemanden, der damit richtig gut umgegangen ist?
Also, Ich habe ja vorher die Frage ein bisschen gedodged, bin ich ganz
ehrlich. Habe ich gemerkt, deswegen bin ich doch mal da.
Sehr gut. Weil ich finde ja, das Spannende an der Bibel ist, dass sie die Menschen und auch die Mächtigen immer in ihrer Gänze gezeigt haben und nicht nur in ihrem Ideal. Jetzt könnte man sagen, hier David oder so als Gott eingesetzt, aber der hat Machtmissbrauch gemacht, dass es knallt. Die Könige danach auch schwierig. Die Richterzeit selbst vorher auch überall ist eigentlich, also mir fällt jetzt gerade gar nicht so jemand ein, das ist immer auch eine Form von Machtmissbrauch mit beschrieben. Und ich sage mal, warum haben die das gemacht? Es wäre viel chilliger gewesen, diese kleine Eskapade, den Fehler irgendwie wegzustreichen. Ich weiß es nicht, aber meine Deutung davon ist es, dass sie eben deswegen so wichtig ist in der Bibel zu sagen, hey, mit Macht passieren, entstehen schwierige Strukturen und die müssen eingegrenzt werden und kein Mensch ist perfekt. Ja. Deswegen fällt es mir wirklich schwer, jetzt spontan eine biblische Figur rauszuziehen und sagen, hey, die war das absolute Vorbild. Also ich glaube, wir finden sehr viele gute Negativbeispiele.
Das ist so. Ich muss auch sagen, wenn ich drüber nachdenke, Jesus ist so das eine Beispiel und alle anderen eben nicht. Aber das holt uns ja auch so ab, oder? Genau das ist das, wo ich sage, wow, warum Ich bin so dankbar, dass die Bibel da nicht versucht zu verschönern oder Menschen im Ideal darzustellen, sondern wie es wirklich ist. Und damit kann ich mich identifizieren, weil ich ja auch diese Kämpfe in mir habe. Absolut. Du hast in unserer Episode mit Claudia, hast du darüber gesprochen, dass du eine Form der Macht abgeben musstest. Und zwar, das ist auch dein Recht eigentlich auf Privatsphäre, wenn du so unterwegs bist. Leute dürfen dich immer fotografieren und so weiter. Gibt es noch andere Bereiche, wo du sagst, da musstest du wirklich wie Macht abgeben oder einfach das auch loslassen?
Also mein Alltag. Also ich habe 4, 5 Menschen, die meinen Kalender schreiben. Okay. So, ich habe das auch so gemanagt. Die haben alle Vollzugriff auf meinen Kalender. Und wenn ich mein Handy aufmache, dann sind da halt plötzlich 3, 4 Termine drin, die ich vorher irgendwie nicht kannte. Oder das steht dann halt drin, okay, ich hatte gedacht, ich habe irgendwie um 8 aus und dann habe ich halt nochmal um 21 Uhr noch ein Telefonat oder ein Gespräch oder sonst irgendwas drin. Deswegen so, die Fremdbestimmung ist schon sehr, sehr hoch.
Okay, ja, das kann ich mir als sehr herausfordernd vorstellen. Ja, man hat ja auch noch seinen Alltag und möchte es auch irgendwie gerne planen, Familie.
Ich meine, das ist das Gute. Ich habe echt ein tolles, vertrauensvolles Team, die auch wissen, dass ich ein Mensch bin und gucken, dass da auch irgendwie das irgendwie funktioniert. Auch meine Frau kann in meinen Kalender reinschreiben und Blöcke reinballern. Das weiß dann auch mein ganzes Team. Deswegen eben. Aber Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmung und ist in der Politik schon auch ein Thema. Also, weil Ohnmachtsgefühle kennen Politiker mindestens genauso viel wie alle anderen, die jetzt nicht in so einem Mandat sind, weil sie halt auch merken, okay, ich komme hier nur an den Punkt. Oder kümmere mich jetzt seit 20 Jahren für diese eine blöde Straße und nichts passiert. Oder dann manchmal Dinge plötzlich passieren, die davor 40 Jahre unmöglich gewesen wären und dann danach plötzlich gar nichts mehr geht. Also das sind so Dinge, wo man auch irgendwie in Stimmungen, in Situationen drin ist und denkt, okay, jetzt warum?
Ja, das sind Kämpfe, die sogar Politiker haben.
Und wie gesagt, an vielen Stellen wahrscheinlich häufiger, weil natürlich theoretisch der Gestaltungsraum viel größer ist, in der Praxis er dann doch kleiner ist an vielen Stellen, als man denkt.
Ja. Würdest du Unterschiede ziehen im Bereich, wie du auch Macht auslebst oder gestaltest mit Macht in Bezug auf Politiker, Leben als Politiker, Leben als Vater oder Ehemann und dann auch im Gemeindekontext, mit deiner Familie, auch im erweiterten Sinn? Gibt es da Ähnlichkeiten? Gibt es da Unterschiede? Ja, wie ist das so in diesen Gefügen?
Bei mir, ich habe mir so ein bisschen eine Art angewiesen, wenn ich in eine Gruppe reinkomme und irgendwie so ein bisschen das beobachte und so, frage ich mich, wie ist die Macht hier verteilt? Es ist komplett unabhängig, ob das irgendwie eine Freundschaftsgruppe ist oder eine Organisation, wo ich dazukomme oder so. Und gucke, okay, der ist gewählt oder der ist jetzt der Chef. Okay, so. Und dann merke ich, okay, warum jetzt der? Spannend. So,
du gehst in die Analyse.
Ich gehe da sofort so ein bisschen in die Analyse und gucke, wie das irgendwie funktioniert. Und gehe dann auch danach raus und denke, und das mache ich jetzt vor allem wahrscheinlich ein bisschen in Gemeinde, hey, ist die Macht hier gut verteilt? Und das ist so eine, wo für mich das als eine der wichtigsten Qualitäten von der Gemeindestruktur ist, ist hier Macht gut verteilt? Ist hier, ist klar, hey, jeder kann Macht bekommen? Ist so, oder gibt es irgendwie Leute, die irgendwie mehr Mensch sind als alle anderen? Und gibt es da auch Strukturen, die Menschen mit Macht, und ich finde es wichtig, dass Menschen Macht haben in allen Strukturen, aber gibt es da Strukturen, dass wenn da irgendwie es in Graubereiche oder in Schwarzbereiche rübergeht, dass da auch stoppt? So. Und das ist ein Umgang. Und wenn ich Teil der Gemeinschaft bin oder auch Teil oder selber Macht dann in der Struktur habe, ist das meistens das Erste, wo ich dann auch sage, hey, guck, an der Stelle finde ich es hier schwierig.
Das ist gut. Machst du dir jedes Mal bewusst, wenn du in so eine Situation dann gehst, angenommen, du kommst gerade aus dem Landtag, du hast gerade die ganze Woche gearbeitet, hast viele Entscheidungen treffen müssen, bist am Dinge managen, Entscheidungen treffen, Macht auch ausüben, jetzt kommst du nach Hause, machst du da bewusst so einen Switch, wo du sagst, okay, jetzt wie ist hier das Machtgefüge, was mache ich jetzt hier? Oder ist es einfach etwas, was dir so eben einfach so aus dem Alltag, aus dem Herzen einfach rauskommt? Oder?
Nein, also am allerdeutlichsten war dieses Gefälle, das erste, zweite Jahr, es war abartig Corona, alles für mich neu, jeden Tag neue Termine und so weiter. und kommt da total pumped irgendwie mit dem Zug abends um 11 nach Hause. Lizzie kommt, ah, mega gut, dass du da bist, geh mal wickeln. So, also das war schon so immer so ein Drop, so okay, und dann stand ich halt da und habe mich um die Situation an der Stelle irgendwie kümmern müssen, weil natürlich Lizzie auch hart gekämpft hat in den Tagen. Und dieses Machtgefälle in Anführungszeichen oder auch dieses, so das ist wirklich Alltags, hat sich ein bisschen normalisiert, weil irgendwie sich auch mein Umfeld dran gewöhnt hat oder ich mich selber irgendwie dran gewöhnt hat, in den Rollen auch zu sein. Aber das war immer so, boah, krass.
Das ist gut. Ich habe letztens in einem Podcast gehört, wie ein Pastor gesagt hat, wenn er nach Hause kommt, auch von einer Reise, Dienstreise oder so, das Erste, was er macht, er schnappt den Staubsauger und fängt an zu saugen. Und seine Jungs haben ihn angeschaut, so, Papa, was machst du? Komm doch, entspann dich. So, nein, das ist ihm so wichtig, sich zu erden, sozusagen immer wieder da zu sagen, nein, das ist meine Aufgabe hier. Ich bin Papa, ich bin hier nicht der Prediger, der auf der Bühne steht oder der Politiker, der auf der Bühne steht, sondern ich bin hier einfach Papa und ich habe hier eine ganz andere Verantwortung.
Und das ändert sich natürlich immer alles. Also auch als Politiker ist man ja auch in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Aber auch als Privatperson, als Freund, als irgendwie Teil einer Familie ändert sich das. Kinder erwarten mit der Zeit unterschiedliche Dinge von einem. Ja. Das ist so auch sowas, wo man immer auch so ein bisschen konstant ein bisschen gucken muss, okay, wie geht man eben mit diesen Rollen, die eben Macht beinhalten, dann um.
Ja, und das ist, sagst du, ein gutes Stichwort hier, wie die Erwartungen der anderen auch auf dich sind. Was eine ist jetzt, wie du damit umgehst und dass du das dir bewusst machst, dass du versuchst, wie ich gehört habe, demütig zu bleiben, als dienende Person da reinzugehen. Jetzt wirst du natürlich wahrgenommen von deinem Umfeld und da gibt es auch Ansprüche, Erwartungen, auch eine Form von Macht vielleicht, die sie auch auf dich oder genau ausüben möchten. Wie gehst du damit um?
Das ist schon ein Thema. Jetzt komme ich habe ja vorher in der ersten Folge schon ein bisschen erzählt, dass ich überhaupt nicht aus so einem politischen Spektrum komme und dass mich Leute einfach ohne diese Rolle kennen und dann merken, ah, okay, das ist schwierig. Und dann bin ich natürlich auch Projektionsfläche für die SPD als Ganzes. Ich kann damit gut leben, aber ich kann auch gut verstehen, dass Leute mit der SPD als Ganzes sich jetzt eher auch schwer tun. Und dann die Leute eben dann auch schwer sich tun, mit mir als Mensch und der SPD und wie auch immer umzugehen. Damit versuche ich so umzugehen, dass ich irgendwie es versuche zu erklären, versuche damit umzugehen, also ja, das zu, ja, jetzt bin ich wirklich ein bisschen, das zu erklären, das zu managen und versuche immer auf mich als Jonas irgendwie zurückzukommen. Aber das gelingt nicht immer. Also es gehört auch dazu, dass es echt einige Freundschaften, die ich bis vor 5 Jahren wirklich tief waren, massiv belastet hat.
Ja, und ich glaube, jeder, der zu einer öffentlichen Person wird, erlebt genau das. Eben die persönlichen Beziehungen verändern sich. Leute nehmen dich vielleicht ganz anders wahr, du bist derselbe Mensch, du bist derselbe Jonas, aber du bist jetzt anders wahrgenommen. Das kann Familie sein, das kann Freundeskreis sein, genau, es kann die Nachbarschaft sein, die Gemeinde.
Und natürlich gehört die Enttäuschung dazu, dass ich natürlich für Dinge stehe und sage, hey, ich würde gerne das und das tun. Und die Leute dann sehen, hey, okay, der ist jetzt da 4 Jahre im Landtag, aber den Punkt, dem total wichtig war, hat er halt nicht durchgebracht, so. Ist so, ja. Kannst du, ne? Also jetzt kann ich den faktisch erklären, ja, ich bin der Opposition, ich habe aber da einen Antrag gemacht, der wurde leider abgelehnt oder sonst irgendwas. Aber die faktische Lebensrealität ist halt immer noch blöd für die Person und das kann ich auch machen. Und da diese Enttäuschung an Mächtige, das ist halt auch ein riesen Thema. Das kann man dann auch nicht immer ganz rausnehmen.
Ja, absolut. Gibt es noch etwas, was du zu diesem Thema unbedingt weitergeben möchtest, wo du sagst, das ist, was dir auf dem Herzen brennt, das möchtest du noch einfach hier in dem Podcast noch äußern?
Ich glaube, erstens, ich finde es jetzt toll, dass wir so viel über dieses Thema, haben wir gemerkt, es hat mich viel beschäftigt, gesprochen haben. Und ich fände es toll, wenn sich Menschen mit dem Thema Macht auseinandersetzen. In welcher Machtstruktur lebe ich eigentlich? Oder habe ich nicht eigentlich viel Macht und gehe damit fahrlässig um, weil ich sie nicht gebrauche? Oder weil ich sie nicht bewusst gebrauche und mir da selber auch nicht motiviere. Und natürlich zum Schluss auch, wenn man dann auf einen Punkt, hey, eigentlich würde ich gern mehr gestalten, ich würde gern Unrecht beseitigen, ich würde gerne in meinem Umfeld für ein gutes Leben für alle kämpfen wollen, was auch immer, da zu sagen, okay, ja, ich will Macht. Ich finde das gerade auch im christlichen Kontext ein ganz schwieriger Bereich, dass man nicht sagen kann, ich würde gern mehr Macht haben, um das und das zu tun. Und ich glaube, da wäre es gut, wenn wir da eine viel, viel ehrlichere Kultur haben würden, zu sagen, hey, ich glaube, ich kann das, ich würde das gern machen und ich dafür, damit ich das machen kann, brauche ich die Kompetenzen, ich brauche die Verantwortung, ich brauche das und das. Summa summarum, mehr Macht, würdet ihr mir die geben? Ich glaube, das würde vor allem im christlichen Umfeld viel Konflikt rausnehmen, eine höhere Ehrlichkeit an der Stelle hinkommen, weil ich glaube, nicht jeder, der gern Verantwortung übernehmen will, hat jetzt wirklich die große Erleuchtung von oben gehabt, dass er das tun soll, was auch voll okay ist. Ja. Ich glaube, das fand ich, wo ich in die Politik reingekommen bin, zum Teil sogar ehrlicher, zu sagen, hey, ja, okay, du willst jetzt hier Ortsvereinsvorsitzender werden, du musst das, okay, ist klar, der will das jetzt hier steuern in Richtung, okay, traue ich dem, dann kriegt er meine Stimme und wenn er es nach 2 Jahren nicht gut gemacht hat, dann halt nicht mehr. Und ich glaube, das dahin zu kommen, zu sagen, hey, ich möchte mehr Macht, um Gutes zu tun, das fände ich richtig cool.
Okay, stark. So, was ich höre, ist auch diese Angst vor dem Machtmissbrauch, sollte uns nicht davor hindern, wirklich auch zu sagen, nein, ich möchte Macht, um zu gestalten und das in einem richtigen Kontext mit den Leuten um mich herum, die mich auch da immer wieder vielleicht spiegeln können, es reflektieren können. Und eine Sache, die mir mich beeindruckt hat, wie du vorhin gesagt hast, dass du, als du in die Rolle reingewachsen bist, dass du dich ja selber auf eine Art und Weise wahrgenommen hast und dass du ja auch lernen musstest, was habe ich eigentlich für Macht, was ist eigentlich, was steht mir eigentlich zu und wo muss ich eigentlich jetzt mitgestalten, wo sollte ich was tun, was sagen. Und ich glaube, dass das da auch losgeht, wirklich uns selber auch anzuschauen und zu sagen, was ist mir gegeben? Und dann damit richtig gut umzugehen, verantwortungsvoll umzugehen.
Absolut. Ist ja auch, dass wir leben in, wir haben die meisten von den Menschen, die hier sind, die das auch hören, haben wahrscheinlich, gehören zu den reichsten 10% der Welt. Wahrscheinlich sogar zu den reichsten Prozent der Welt. Da sieht man schon mal, auf welcher Machtebene wir in Anführungszeichen unterwegs sind. Wir haben so viel gelernt durch unser Bildungssystem. Wir haben die Macht des Internets, wo wir uns alles mit auseinandersetzen können. Das heißt, wir haben schon gar nicht so ein schlechtes Set. Und die Frage ist, bin ich bereit, das mir bewusst zu machen und das einzusetzen und das zu machen? Und der Angst vor Missbrauch ist mega wichtig. Vor allem, dass man eigen und da auch zu gucken, okay, gibt es Strukturen, die mich begrenzen? Das hört sich dann erstmal komisch an, aber es ist total wichtig, sich selbst Strukturen zu suchen, die einen begrenzen. Das können Menschen sein, die Macht haben, in einen hineinzusprechen und sagen, hey, stopp. Da finde ich dich jetzt schwierig. Das kann harte Strukturen sein, die das irgendwie begrenzen. Aber eben ein großer Punkt, wenn wir über Machtmissbrauch sprechen, ist oft die, dass Menschen, die eigentlich die Macht hätten, Schlimmes zu verhindern, es lassen. Und das ist, glaube ich, gerade in unserer heutigen Zeit einer der größten Machtmissbrauche, die wir haben.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Jonas, vielen Dank für dieses ehrliche, spannende und lehrreiche Gespräch. Ich freue mich noch, weitere Gespräche mit dir zu diesem Thema zu haben. Und für heute sagen wir Dankeschön und auf Wiederhören.
Vielen, vielen Dank.